Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS, am Mikrofon Daniel Schmidt. Nach der großen Kälte nun Schnee, Eis und kilometerlange Staus. Auf der A1 Bern-Zürich und an der Belchenrampe ging es kaum mehr voran. Doch noch Rafal oder etwa Eurofighter. Die Debatten um den schwedischen Grippenkampfjet rufen die ausgeschiedenen Konkurrenten wieder auf den Plan. Weniger Umsatz und auch weniger Gewinn. Die Swisscom spürt den starken Franken und die italienische Altlast fast weg. Und ansteckend wie Schweinegrippe, tödlich wie Vogelgrippe. Forscher haben im Labor ein Killer-Virus gebaut. Was soll das? Fragen an Christian Griot vom Eidgenössischen Institut für Viruskrankheiten im Tagesgespräch. Es kam, wie es kommen musste, wenn Schnee auf eiskalte Wege, Straßen und Autobahnen fällt. Es wird mühsam, schwierig, gefährlich. Pascal Krauthammer fasst zusammen.
Der Schnee überzieht die Schweiz mit einer weißen Decke. Darunter leiden vor allem die Autolenkerinnen und Lastwagenfahrer, denn die Straßenbedingungen sind äußerst prekär. Aus der ganzen Schweiz werden Dutzende von Unfällen gemeldet, auch an neuralgischen Punkten wie dem Gotthard-Straßentunnel. Wie Franzi Stalder von der Kantonspolizei Uri erklärt, hat sich ein Verkehrsunfall zwischen Göschenen und Wassen ereignet.
Darin involviert ist ein Lastwagen und ein Personenwagen. Und aufgrund der Aufräumarbeiten bleibt der Tunnel voraussichtlich 3 bis 4 Stunden gesperrt.
Auch zwischen Bern und Zürich auf der A1, vor allem bei der Belchenrampe, müssen sich die Autofahrer wegen Verkehrsbehinderungen in Geduld üben. Nicht viel besser geht es da den Flugpassagieren. Viele Flieger konnten wegen des Schneegestöbers nicht starten oder landen. Flughafensprecher Marc Rauch.
Heute Vormittag mussten 26 Ankünfte und 26 Abflüge annulliert werden. Zudem entstehen rund 30 Minuten Verspätungen, vor allem auf dem Langstreckennetz, weil Anschlusspassagiere abgewartet werden müssen. Wir erwarten am Nachmittag, dass der Schneefall etwas nachlässt. Trotzdem werden sich die Verspätungen und natürlich auch die Annulationen über den ganzen Tag hinwegziehen, weil die Flugzeuge ununterbrochen im Einsatz sind und deshalb Verspätungen schlecht aufgeholt werden können.
Demgegenüber rollen die Züge bei der SBB meist nach Plan. Die Strecke Andermatt-Diesentis ist derzeit aber blockiert.
Pascal Krauthammer. Nun die weiteren, die schneefreien Themen des Tages im Nachrichtenüberblick mit Miriam Knecht.
Die Schweizer Armee wird in der ersten Maiwoche 2 Testflüge mit einem Prototypen des schwedischen Kampfjets Gripen EF durchführen. Falls die Tests nicht die erwarteten Resultate zeigten, würde die Schweiz die Gripenentwicklung enger begleiten und kontrollieren, heißt es bei der Luftwaffe. Der Prototyp, der im Mai getestet wird, entspreche im Übrigen immer noch nicht derjenigen Version, die in 4 Jahren an die Schweiz geliefert werden soll. Beim Telekom-Konzern Swisscom ist der Reingewinn letztes Jahr um mehr als die Hälfte eingebrochen, auf 694 Millionen Franken. Grund ist die bereits bekannte Abschreibung von 1,2 Milliarden Franken auf der italienischen Tochter Fastweb. Der Umsatz des größten Schweizer Telekom-Konzerns ist wegen tieferer Preise und des starken Frankens um 4% zurückgegangen auf 11,5 Milliarden. Die Wirtschaftskommission des Ständerats will die Schweizer Hotellerie nicht von der Mehrwertsteuer befreien. Sie spricht sich gegen eine dringliche Gesetzesänderung aus, die der Nationalrat im Dezember mit knappem Mehr in Auftrag gegeben hatte. Der Vorschlag sieht vor, die Hotellerie ab dem 1. April während eines Jahres von der Mehrwertsteuer von 3,8% auszunehmen. Damit sollten die Folgen des starken Frankens für den Wirtschaftssektor besser abgefedert werden. Die Wirtschaft in der Eurozone ist im 4. Quartal erstmals wieder geschrumpft, um 0,3%. Dies teilt die Europäische Statistikbehörde mit. In Deutschland sank die Wirtschaftsleistung zwischen Oktober und Dezember um 0,2%, gar um 0,7% eingebrochen ist die Wirtschaft Italiens. Das Land ist damit definitiv in die Rezession abgerutscht. Überraschend gewachsen ist dagegen die Wirtschaft in Frankreich, und zwar um 0,2% im 4. Quartal. In Stuttgart hat die Polizei das Baufeld im Schlossgarten für das Bahnprojekt Stuttgart 21 weitgehend geräumt. In den frühen Morgenstunden wurden bis zu 1000 Demonstranten zurückgedrängt und über 40 von ihnen weggetragen, wie die Polizei meldet. In den Bäumen säßen aber immer noch Gegner des Projekts. Bis zu 2500 Polizisten sind im Einsatz. Auf dem Gelände sollen in den nächsten Tagen über 100 Bäume gefällt und 70 versetzt werden. In Italien hat die Staatsanwaltschaft für den früheren italienischen Regierungschef Silvio Berlusconi 5 Jahre Haft gefordert, dies wegen Korruption. Berlusconi wird vorgeworfen, seinem früheren Anwalt für Falschaussagen in Prozessen der 90er Jahre $600.000 bezahlt zu haben. In Syrien soll am 26. Februar über eine neue Verfassung abgestimmt werden. Dies habe Präsident Assad beschlossen, meldet die staatliche syrische Nachrichtenagentur. Wichtigste Neuerungen? Die seit Jahrzehnten regierende Baath-Partei soll ihre Vorrangstellung verlieren und der Sozialismus wird aufgegeben. Unklar ist, wie die Volksabstimmung überhaupt durchgeführt werden soll, wo doch in verschiedenen Landesteilen in Syrien Bürgerkrieg herrscht. Im Westen der Sahelzone bahnt sich eine neue Hungerkatastrophe an, die dritte in 10 Jahren. Nach UNO-Angaben sind mehr als 10 Millionen Menschen durch eine schwere Dürre vom Hungertod bedroht. Am schlimmsten betroffen seien Mali, Tschad, Niger, Mauretanien, Burkina Faso und Senegal. Dort sei Nothilfe dringend, um die Bewohner mit Essen, Wasser, sanitären Mitteln und Medikamenten zu versorgen.
12.37 Uhr. In den nächsten Minuten befassen wir uns hier mit dem Kampfflugzeuglärm in der Schweiz, in dem jetzt auch die Gripen-Konkurrenten hörbar werden, und mit der Swisscom und ihrem eher mageren Jahresabschluss. Weitere Stichworte: Milliardenpoker. Der Fahrplan fürs zweite große Hilfspaket für Griechenland wird eng, zu eng vielleicht. Taxi-Apps. Das mobile Internet bringt Kunden und freie Taxis näher zusammen. Xi Jinping. Der kommende starke Mann Chinas tritt an die Öffentlichkeit und Ursula Meyer, die Schweizer Filmregisseurin, mischt an der Berlinale bei den Besten mit. Und jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.196 Punkten. Das ist ein Plus von 0,5%. Der Euro wird zu 1.2071 Franken gehandelt und der Dollar zu 91,79 Rappen. Das Wetter: Im Norden und in den Alpen fällt häufig Schnee, unterhalb von rund 500 Metern gibt es stellenweise auch Regen. In den Alpen fallen zum Teil große Mengen an Neuschnee, dazu ist es windig, auf den Bergen sogar stürmisch. Die Temperatur steigt auf 1 bis 5 Grad. Im Mittel- und Südtessin scheint mit starkem Nordwind oft die Sonne bei rund 10 Grad. Am Donnerstag fällt im Norden zuerst noch lokal Schnee, dann wird es freundlicher, besonders in den zentralen Alpen. Im Süden im Wallis scheint häufig die Sonne. Am Freitag ist es im Norden teils bewölkt, teils sonnig. In den Alpen und im Süden ist es meist sonnig. Die Höchsttemperatur liegt im Norden um 4 und im Süden bei 12 Grad. Der S3-Verkehrsinformation von 12.38 Uhr. Auf der Nord-Süd-Achse Richtung Süden ist der Gotthardtunnel wegen eines Unfalls gesperrt. Zudem wird der Schwerverkehr auf den Parkplätzen in Ribshausen angehalten. Richtung Norden ist der Gotthardtunnel bis ungefähr 14 Uhr ebenfalls gesperrt. Grund hier ist ein querstehender Lastwagen zwischen Göschenen und Wassen. Als Alternative wird deshalb die A13 via San Bernardino empfohlen. Diese ist jedoch zwischen Ander und Mainfeld schneebedeckt. In der Region Bern-Solothurn-Aargau wegen Glatteis ist die Hauptstraße zwischen Wangen an der Aare und Wirtlisbach in beiden Richtungen gesperrt für Lastwagen-Transitverkehr. Eine Umleitung ist signalisiert. Weiter zwischen Aarburg und Olten in beiden Richtungen Stau, da steht ein Lastwagen quer auf der Straße. Zudem ist die Hauptstraße zwischen Saffenwil und Oftringen wegen eines Unfalls in beiden Richtungen gesperrt. Dann sind gewisse Straßenabschnitte zurzeit nur noch mit Schneeketten befahrbar, so im Berner Oberland der Abschnitt zwischen Interlaken und Beatenberg, in Graubünden die Straße zwischen Reichenau und Ilanz, sowie in der Ostschweiz die Straße zwischen Flums und Flumser Berge. Zudem gilt Schneekettenpflicht für den Pass über die Lenzer Heide und für den Brünigpass. Und schließlich noch eine Meldung zum Schienenverkehr. Wegen einer Weichenstörung ist der Bahnhof Brückbern für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar. Reisende von Lies, Brück nach Biel oder umgekehrt reisen via Bus.
Verteidigungsminister Uli Maurer wollte gestern mit seiner großen Medienkonferenz eigentlich die Zweifel ausräumen am Kauf des schwedischen Kampfflieger Gripen. Doch gleichzeitig sagte Maurer auch, falls die ausgeschiedenen Mitkonkurrenten neue Offerten einreichen würden, müsste man diese prüfen. Die Konkurrenz des Gripen horcht auf, wie wir gleich hören werden. Zuerst aber das Augenreiben im Parlament. Peter Maurer.
Die Turbulenzen bei der Kampfjet-Beschaffung werden immer heftiger. Bislang ging man davon aus, die Schweiz kauft 22 schwedische Gripen für gut 3 Milliarden Franken. Doch jetzt scheint im Milliardendeal Falschen angesagt. Verteidigungsminister Uli Maurer gestern laut und deutlich an die Adresse der Franzosen mit ihrem Rafale-Jet.
Wir haben die Franzosen gebeten, uns doch ein wirklich konkretes Angebot zu unterbreiten, weil das Angebot umfasst ja hunderte von Seiten und nicht nur eine halbe Seite, die man uns jetzt geschickt hat. Wenn noch ein tieferes Angebot kommt, und zwar nicht nur beim Kauf, sondern im Lebensweg, sind wir durchaus in der Lage, das noch anzuschauen.
Maurer reagierte damit auf einen kurzen Brief von Rafale-Hersteller Dassault an die sicherheitspolitischen Kommissionen des Schweizer Parlaments. Darin zeigen sich die Franzosen offenbar willig, mit dem Preis runterzugehen. Maurers Bereitschaft sorgt im Bundesbern für Irritation. Thomas Hurter, SVP-Nationalrat und Chef der parlamentarischen Gruppe, die den Kampfjet-Kauf begleitet.
Ja, da muss ich Ihnen sagen, das hat mich auch sehr überrascht, diese Aussage. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es eine neue Angebotsrunde? Und wenn das so wäre, dann müsste das natürlich offiziell gemacht werden und für alle drei Bewerber die gleichen Bedingungen gelten.
Zur Frage von neuen Offerten war sowohl im Verteidigungsdepartement in Bern als auch in Frankreich bei Dassault bis zur Sendung keine Stellungnahme erhältlich.
Und vom dritten Kampfjet-Anbieter hörte man schon lange nichts mehr. Doch Maurers Offenheit für neue Angebote lässt den Konzern EADS aufhorchen. EADS baut den Eurofighter. Deutschland-Korrespondent Kasper Selk.
EADS-Sprecher Klaas Belling lässt keinen Zweifel offen. Seine Firma, respektive deren Tochter Cassidian, welche bei EADS Rüstungsgüter produziert, wäre nur zu gerne bereit, der Schweiz eine neue Offerte zu unterbreiten. EADS Cassidian nehme etwas erstaunt Kenntnis von dem Verfahren, wie es jetzt laufe, insbesondere von der Tatsache, dass Konkurrent Dassault über die Medien neue Zahlen ins Spiel bringe. Eigentlich sei das Prozedere von den Schweizer Behörden klar geregelt. Wenn, dann müsste Arma Suisse zu einer neuen Offerte auffordern. Aber wenn das der Fall wäre, sei EADS Cassidian sehr gerne bereit, wieder anzutreten und neu zu offerieren. Ob man im Stückpreis pro Flugzeug dann auch günstiger offerieren würde, will Belling nicht ausführen. Das hänge davon ab, was genau an Anforderungen eingepreist werden müsse. Man könne immer günstigere Zahlen auf den Tisch legen, indem man beispielsweise in einer Offerte dies oder jenes weglasse. Das seien effektiv auch die Spielchen, die über die Medien dann jeweils gespielt würden. Er dürfe und werde sich deswegen nicht zum Stückpreis äußern, sagt Sprecher Belling. Er sagt nur, EADS sei überzeugt, gegebenenfalls ein sehr konkurrenzfähiges Angebot machen zu können. Insbesondere wäre die jüngste Offerte von Dassault sicher zu schlagen, meint der Sprecher des Eurofighter-Herstellers. Das zeige schon das letzte Angebot für seinen Kampfjet, dessen Details er natürlich nicht nennen dürfe und auch nicht nennen werde. Es stamme im Übrigen vom Oktober 2011. Insgesamt sei es aber so, dass der Eurofighter nach allem, was man in der Presse zu lesen bekomme, immer schon günstiger gewesen sei als die Rafale und viel mehr zu bieten habe als der billigere Gripen. Im Übrigen habe die Schweiz auch vom Eurofighter eine Maschine der Tranche 1 evaluiert. Seither habe man immerhin 170 Maschinen ausgeliefert. Zur Diskussion stehe für die Schweiz aber auch bei EADS, wie beim Gripen, eine neuere Version, bei ihnen die sogenannte Tranche 3. Kurz: Wenn von Arma Suisse angefragt, wäre EADS sehr gerne bereit, noch einmal zu offerieren und, wie Sie sagen, sicher günstiger als Dassault mit seiner Rafale und sicher besser als Saab mit seiner Gripen. Nur sagen die das für sich ja jeweils auch.
Kasper Selg in Berlin. Die Swisscom hat finanziell ein schwieriges Jahr hinter sich, aber sie geht zuversichtlich in die Zukunft, denn es kommt immer noch sehr viel Geld herein, weil die Kundschaft immer mehr Telekommunikationsdienste nutzt. Philipp Meyer.
Der größte Schweizer Telekom-Anbieter konnte im 2011 deutlich mehr Kunden gewinnen. Die Swisscom wächst in der Schweiz in allen Bereichen, sogar im eigentlich gesättigten Mobilfunkmarkt. Und diese Kunden nutzen die Angebote fleißig. Ein Grund für das Wachstum sind die neuen Angebote. Immer mehr Kunden haben Zugang zu Breitbandinternet, sowohl zu Hause wie auch unterwegs. Zudem ist das digitale Fernsehangebot in den letzten Jahren immer attraktiver geworden. Ein anderer Grund dafür, der den Kunden nicht immer auffällt, die Angebote werden immer günstiger. So kostet zum Beispiel ein Megabyte Datenverkehr über das Handy heute nur noch 4% von dem, was die Kunden noch 2007, also vor nur 5 Jahren, bezahlt haben. Das hat zur Folge, dass die Swisscom 2011 zwar 400 Millionen Franken mit neuen Kunden gewonnen hat, jedoch Preisnachlässe von 500 Millionen Franken in den verschiedenen Diensten gewähren musste. Swisscom-Chef Carsten Schloter will aber nicht über die Preiserosion klagen.
Denn diese Preiserosionen sind ja eigentlich notwendig, damit unsere Dienstleistungen auch stärker in Anspruch genommen werden durch unsere Kunden.
Die Swisscom setzt dabei in Zukunft noch stärker auf die Bindung ihrer Kunden. Sie fokussiert sich dabei auf Abonnemente, die Fernsehen, Festnetz, Mobilfunk und Internet im Kombi anbieten. In diesem Bereich ist die Swisscom 2011 am stärksten gewachsen. Im Mobilfunk will auch die Swisscom in Zukunft auf Flatrate setzen, also Abonnemente, wo sämtliche Dienstleistungen bereits inbegriffen sind. Um bei der rasanten Entwicklung in der Telekommunikationsbranche mithalten zu können, muss die Swisscom ihre Infrastruktur schnell ausbauen. 1,7 Milliarden Franken wird die Swisscom dafür 2012 einsetzen. Neben dem starken Ausbau des Glasfasernetzes wird die Firma ins mobile Internet, also in den Mobilfunk, investieren, sagt Schloter.
Dort geht es darum, unseren Kunden die Leistung bereitzustellen, die sie nachfragen. Denn unsere Kunden haben letztes Jahr doppelt so viel Datenvolumen gebraucht wie das Jahr zuvor.
Auch in den nächsten Jahren erwartet die Swisscom einen rasanten Anstieg beim mobilen Datenverkehr.
Eigentlich wollten die Eurofinanzminister heute in Sachen Griechenland Nägel mit Köpfen machen, zusammenkommen und 130 Hilfsmilliarden bewilligen. Das Treffen ist abgesagt, Griechenland erfülle die Auflagen noch nicht. In Griechenland heißt es dagegen, man bringe auch die zusätzlich verlangten Einsparungen zusammen und das gäbe man den Geldgebern auch schriftlich. Frage an Urs Bruder in Brüssel, wo klemmt's denn?
Am Vertrauen. Seit über einer Woche sollte Griechenland sagen, wie es genau noch mehr sparen will. Und seit über einer Woche sollten die wichtigen griechischen Parteien dieses Sparprogramm schriftlich bekräftigen. Seit über einer Woche treffen aber in Brüssel nur Versprechungen ein. Und von griechischen Versprechungen haben die übrigen Euro-Länder offenbar die Nase ziemlich voll. Sie halten das neue Hilfsprogramm zurück, obwohl Griechenland ziemlich dringend darauf angewiesen ist.
Es scheint ja auf Tage anzukommen. Wieso pressiert's denn eigentlich so? Gibt es eine Deadline?
Ja, die gibt es und das ist der 20. März. Dann muss Griechenland Schulden in der Höhe von 14,5 Milliarden begleichen und das kann es nur, wenn das neue Hilfsprogramm steht. Und notwendiger Bestandteil dieses neuen Hilfsprogramms ist die Beteiligung der Banken. Das ist der zeitlich heikle Punkt. Die Banken sollen ja ihre griechischen Staatsanleihen umtauschen in neue Papiere, die sicherer sind, aber nur noch halb so viel wert sind. Das würde den griechischen Schuldenberg reduzieren. So ein Umtausch braucht aber Zeit, sagen uns die Leute hier. Sie sagen das schon lange, sie sagen schon seit über einer Woche sogar, dass die Zeit für diesen Umtausch inzwischen sehr knapp sei.
Und wie kommt man bei diesem Verhandeln, bei diesem Poker wieder raus? Wie kann man retten, was zu retten ist am Verhandlungstisch und in Griechenland?
Jetzt gibt es offenbar die Idee, das Anleihenumtauschprogramm für die Banken vorzuziehen und vielleicht sogar abzukoppeln von den weiteren Hilfskrediten für Athen, also das Hilfsprogramm auseinanderzunehmen. Ob das gehen kann, ob Griechenland noch ein Interesse hat an diesem Umtauschprogramm, wenn es sonst vielleicht keine Hilfsgelder bekommt, ist für mich eine offene Frage. Und wenn man den Politikern einiger reicher Euro-Länder zuhört, gewinnt man den Eindruck, dass ihnen solche offenen Fragen, solche Probleme im Zusammenhang mit Griechenland allmählich egal sind, dass sie genug haben davon. Der harsche Ton, der inzwischen angeschlagen wird, die Bereitschaft vor laufenden Kameras über einen allfälligen Bankrott zu spekulieren, das ist schon bemerkenswert.
Heißt das, der unbedingte Wille, Griechenland mit einem zweiten Milliardenpaket zu helfen, zu retten, ist nicht mehr bei allen Beteiligten vorhanden? Wer hätte denn ein Interesse, diesen Plan platzen zu lassen?
In dieser Deutlichkeit sagt das niemand und die Interessenabwägung ist auch sehr, sehr schwierig, weil niemand genau weiß, was bei einem plötzlichen Bankrott Griechenlands geschehen würde. Aber mir scheint, einige Politiker der Euro-Länder haben inzwischen wohl die Ansicht gewonnen, dass Griechenland ein hoffnungsloser Fall ist. Und sie sagen sich, sie stehen vor ihren Wählern wohl besser da, wenn sie dem bereits schlecht investierten Hilfsgeld für Athen nicht weiteres gutes Geld nachwerfen. Und auch die Politiker in Athen sagen sich wohl, sie stehen nach den Wahlen im April besser da, wenn sie dem Land jetzt zwar einen Bankrott geschehen lassen, aber dann wenigstens in Eigenregie das Land wieder aufbauen können. Da haben sie 4 Jahre Zeit, um zum Helden zu werden. Sonst sind sie 4 Jahre lang die Sachwalter Brüssels und der anderen Euro-Länder.
Das waren Informationen von Urs Bruderer in Brüssel, 12.50 Uhr. US-Präsident Obama empfängt in der Regel keine Vizepräsidenten. Doch beim Besuch von Chinas Vize Xi Jinping macht er eine Ausnahme, denn Xi ist der Mann der Zukunft für die Nation der Zukunft. Xi Jinping, davon gehen alle aus, wird 2013 Chinas nächster Präsident. Urs Morf porträtiert ihn.
Noch bis vor kurzem war Xi Jinping auch unter Chinesen noch weitgehend unbekannt. Seine Ehefrau Peng Liyuan hingegen, die kannte jeder. Von ihren Auftritten als gut aussehende Sängerin der Propagandaabteilung der Volksbefreiungsarmee in den Neujahrssendungen des Staatsfernsehens, die sich bis zu 900 Millionen Chinesen anschauen. Radikal geändert hat sich das 2007, als Xi in den Politbüroausschuss aufstieg, das neunköpfige höchste Führungsorgan der KP. Ab da verschwand seine Gemahlin aus dem Fernsehen. 2010 wurde Xi Jinping zum Vizechef der Zentralen Militärkommission ernannt, dem letztlich immer noch mächtigsten Organ in der Volksrepublik. Damit war für China-Kenner klar, dass Xi am nächsten Parteitag im kommenden Oktober als Nachfolger von Hu Jintao zum neuen KP-Chef und im März 2013 dann zum Staatspräsidenten ernannt werden würde. Seither wurden sogar noch aus den Archiven der hiesigen Internetsuchmaschinen sämtliche Zitate von Xis Frau minutiös weggelöscht. Beispielsweise, dass sie ihn bei ihrem allerersten Treffen als Landei, aber noch ganz sympathisch, eingestuft hatte. Der 1953 geborene Xi gilt als völlig unbestechlich und volksverbunden. Zwar ist er der Sohn eines Generals und Mitbegründers der KP, doch sein Vater war in der Mao-Zeit in Ungnade gefallen, weshalb Xis Familie in die Provinz verbannt wurde. Xi startete seinen Aufstieg von ganz unten als Dorfparteisekretär in Nordchina. Er wollte den Lebensstandard der Dörfler verbessern, darum reiste er Anfang der 1980er Jahre in die USA und schaute sich die dortige Schweinezucht an. Seither gilt Xi als tendenziell amerikafreundlich, als Vertreter einer Linie, die davon ausgeht, dass Chinas Aufstieg zur Großmacht nicht zum Konflikt mit den USA führen muss, solange die beiden Staaten gegenseitig ihre jeweiligen sogenannten Kerninteressen respektieren. Wenn er gereizt wird, kann Xi allerdings auch harsch und scharfzüngig reagieren. So rief er auf westliche Kritik an Chinas Großmachtstreben einmal aus: China exportiert erstens keine Revolution, zweitens weder Hunger noch Armut und drittens zettelt es von sich aus keine Konflikte an. Ich weiß wirklich nicht, was die Westler denn sonst noch wollen.
Urs Morf. Zwei Firmen haben den Taxizentralen in der Schweiz den Kampf angesagt. Mit Gratisprogrammen für Mobiltelefone wollen sie Taxifahrer und Fahrgäste direkt zueinander bringen und damit die Zentralen ausschalten. Diese kassierten bisher von den Taxifahrern hohe Gebühren. Charles Lieber.
Start irgendwo in Zürich, Ziel Hönkerstrasse, My Taxi. Wer die Gratis-Software auf seinem Smartphone installiert hat, sieht sofort ein freies Taxi in der Umgebung. Ein paar Klicks später ist das Taxi bestellt. Ebenso einfach ist es für den Taxifahrer. Auf seinem Handy werden die offenen Bestellungen angezeigt. Ein Fingerklick und eine neue Fahrt ist gebucht. Der Taxifahrer braucht keine Telefonzentrale mehr, die ihm Aufträge vermittelt. Richtig, MyTaxi nehme die althergebrachte Taxizentrale ins Visier. Überflüssig und viel zu teuer, findet Max Neuhaus, Chef von MyTaxi in der Schweiz.
Die Form, wie es heute besteht, muss aufgebrochen werden. Und durch Innovation und durch Technik, die heute besteht, kann einfach alles vereinfacht werden, gerade im Taximarkt. Und das sieht man durch die Applikation.
Die Software MyTaxi ist ein virtueller Marktplatz, wo sich Kunden und Fahrer treffen. MyTaxi erhält eine Provision von 2,50 Franken für jede vermittelte Fahrt. Das ist deutlich weniger, als eine traditionelle Taxizentrale verrechnen würde. Gegen 1'000 Franken pro Monat muss ein Fahrer heute bezahlen an Vermittlungsgebühren. Nächstes Ziel, Technopark Zürich, Captus. Auch Captus zielt auf die Telefonzentrale. Deren Geschäftsmodell sei absurd. Es gehe nicht darum, möglichst viele Taxifahrten zu vermitteln, sondern möglichst viele Fahrer an die Zentrale zu binden. Das sei ineffizient, führe zu einem Überangebot an Taxis, die zudem mehrheitlich rumstehen. Smartphones und das mobile Internet erlauben es, alles effizienter zu machen, ist David Brunner von Captus überzeugt.
Wenn ich wüsste, dass jemand zu mehr oder weniger gleichen Zeit in etwa im gleichen Korridor unterwegs sein will und dass wir eigentlich die Fahrt miteinander teilen können, ergo natürlich auch die Kosten miteinander teilen könnten, dann würde mich das natürlich interessieren, weil dann kann ich wirklich von Tür zu Tür befördert werden und kann die Kosten mit jemandem teilen.
Genau das macht Captus. Die Taxi-App kombiniert bereits gebuchte Fahrten mit neuen Anfragen. Route und Preis für eine Fahrt von A nach B sind nicht fix, sondern abhängig von der Auslastung eines Taxis und der Strecke. Vorteil für den Fahrer, weniger Standzeiten und weniger Leerfahrten. Vorteil für den Kunden, tiefere Preise. Insgesamt führe das zu mehr Taxifahrten pro Fahrer, ist David Brunner überzeugt.
Die Fahrer bei uns werden besser ausgelastet. Das heißt, anstatt 6, 7, 8 Fahrten pro Tag haben die bei uns 10, 12 bis 15 Fahrten pro Tag und dann noch mehrheitlich Flughafenfahrten, die besonders lukrativ sind.
Das Taxigeschäft basiert nämlich zu einem großen Teil auf vorbestellten Fahrten von Hotels oder Unternehmen. So stellen Apps wie MyTaxi oder Captus das alte Geschäftsmodell der Taxizentrale in Frage.
3:01. Ein 12-Jähriger stiehlt in einem Walliser Wintersportort Skiausrüstungen, um seine Schwester und sich über Wasser zu halten. Das ist die Geschichte eines Films, mit dem die Schweizerin Ursula Meyer bei den Berliner Filmfestspielen ganz vorne mitmischt. Erstmals seit Jahren hat ein Schweizer Film wieder gute Chancen, im internationalen Wettbewerb den Goldenen Bären zu holen. Deres Filmredaktorin Brigitte Häring hat Regisseurin Ursula Meyer getroffen.
Eine Art Heimatfilm sei ihr neues Werk Sister oder L'enfant d'en haut. Das sagte Ursula Meyer an einem Empfang am Rande der Berlinale im Scherz. Darauf angesprochen, relativiert die Regisseurin. Der Scherz sei vielleicht nicht besonders gelungen. Aber trotzdem sei der Film praktisch eingeschrieben in eine Schweizer Landschaft.
Non, c'est une blague peut-être pas très réussie, mais c'est vrai que c'est un film qui est très inscrit quand même dans le paysage suisse que je filme.
Ihr Film vereine tatsächlich Elemente des Heimatfilms wie die Berge, also speziell die Alpen.
Voilà, c'est vrai qu'il y a tout du Heimatfilm, c'est-à-dire que je filme la montagne, les Alpes. En même temps, c'était une vraie question de se dire au fond comment au fond apporter un regard différent là-dessus.
Gleichzeitig sei es ihr sehr wichtig gewesen, gerade auf diese oft klischierten Bilder einen anderen Blick zu werfen. Sie habe für einmal, anders als viele Schweizer Filme, die Bergwelt nicht majestätisch oder grandios zeigen wollen. Und deswegen lasse sie die erste Szene mitten in der schönsten Schweizer Alpenwelt in einer Toilette spielen.
Donc la première scène du film, par exemple, ça se passe dans une toilette, quoi. Voilà, alors qu'on est dans un des plus beaux lieux de la Suisse, qui sont les Alpes, quoi.
Am Montag feierte der Film in Berlin Premiere. Und er kam sehr gut an. Trotzdem musste sich Ursula Meyer an der Pressekonferenz zum Film Kritik anhören. Das sei doch gar nicht plausibel und realistisch in der Schweiz, eine solche Armut, wie sie im Film dargestellt sei, monierten einige ausländische Kollegen. Dabei habe sie gar nicht unbedingt die Realität in der Schweiz darstellen wollen, sagt Ursula Meyer. Es gehe ihr vor allem darum, ein in sich geschlossenes Universum in einem schwierigen sozialen Umfeld darzustellen.
Il y a plutôt l'idée de créer un univers en soi et dans un contexte social dur. Mais en même temps, le film, pour moi, c'est un conte contemporain.
Ihr Film sei eigentlich ein zeitgenössisches Märchen. Und märchenhaft ist für die Regisseurin auch die Einladung zu einem der renommiertesten Festivals der Welt. So etwas sei eigentlich unglaublich im Leben einer jungen Cineastin am Beginn der Karriere.
C'est formidable, quoi. C'est un honneur immense. Et c'est vrai que c'est impressionnant, c'est très fort comme moment, enfin, dans une vie de cinéaste, et puis surtout au début, quoi.
Home, erzählt Meyer, ihr erster Film lief in Cannes in der Kritikerauswahl und jetzt in Berlin der Zweitling Sister im großen Wettbewerb. Das sei schon sehr toll.
Donc c'est vrai que Home était à Cannes, celui-ci à Berlin. C'est plutôt chouette, quoi.
Die Chancen für Ursula Meyer auf einen Bären sind intakt. Die internationale Presse hat den Film mehrheitlich hoch gelobt. Einige Stimmen zählen den Film der Schweizerin gar zu den bisherigen Favoriten im Rennen. Hat sie denn selber auch schon davon geträumt, mit ihrem Film Sister die Berlinale zu gewinnen?
Non, non, je suis réaliste, on va dire. C'est mon éducation protestante de mon père suisse-allemand. Je reste les pieds sur terre et la tête froide. On verra, quoi, on verra.
Sie sei Realistin und bleibe lieber mit den Füßen auf dem Boden, sagt Ursula Meyer. Das habe sie dem Protestantismus ihres Deutschschweizer Vaters zu verdanken. Man werde ja sehen.
13:01 Uhr. Stoff fürs Tagesgespräch ist das sogenannte Killer-Virus, das Forscher im Labor entwickelt haben. Tagesgespräch nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Miriam Knecht.
Die Schweizer Armee will im Mai einen Prototypen des Gripen-Kampfjets testen. Sollte der schwedische Kampfjet im Test durchfallen, werde die Schweiz die Entwicklung des Gripen enger kontrollieren, sagt die Luftwaffe. Die Wirtschaft in der Eurozone ist laut europäischer Statistikbehörde im letzten Quartal 2011 um 0,3% geschrumpft. Die Wirtschaft Italiens brach gar um 0,7% ein. Leicht gewachsen ist hingegen die Wirtschaft in Frankreich. In der Deutschschweiz haben starke Schneefälle und eisglatte Straßen zu Dutzenden Verkehrsunfällen geführt. Auf der Autobahn A1 Bern-Zürich und im Bereich der Belchenrampe auf der A2 kam es zu langen Staus.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.